Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösungen und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Gülzar Wilke, heute zu uns, bei uns in einer neuen Folge des The Path of Purpose Podcast. Gülzar Wilke ist Partnerin und Head of German Office bei DN Capital und Mitbegründerin von Two Hearts. Herzlich willkommen, Gülzar.
Hallo, vielen Dank.
Gülzar, erzähl uns doch mal in ein paar Worten, wie so dein Werdegang war. Wie bist du von McKinsey, ADA, Axel Springer zu Two Hearts gekommen?
Ja, das ist eine tolle Frage und auch die Art, wie du jetzt gefragt hast, wie bist du da hingekommen? Das ist tatsächlich alles andere als selbstverständlich gewesen, weil ich sehr, sehr früh in meiner Karriere eigentlich versucht habe, so wenig wie möglich aufzufallen, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Ich wollte eigentlich immer einen guten Job machen und meinen Weg machen und gerade in der Beratung, wo das ja auch alles sehr vorstrukturiert ist, dann aber auch im Konzern. Und da war das auch nie notwendig oder auch gar nicht erwünscht, dass man jetzt das Anderssein, dass die vielleicht auch die Perspektiven, die man mitbringt, wenn man einen Migrationshintergrund hat oder eine Frau ist, da auch einbringt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das erste Mal mir gedacht habe, ja, Leistung allein zählt nicht, sondern es gibt, davor dachte ich immer, okay, wenn du gut bist, sehr gut, dann klappt es. Da kann mir jeder sagen, was er will. Und so richtig im Berufsleben habe ich es dann gemerkt, als ich im Konzern war, wo ich dann einfach gesehen habe, dass meine Peers, ich war eine Ebene auch unter dem Vorstand, fast nur männlich waren. Da habe ich angefangen, mit anderen Frauen in einer ähnlichen Position zu sprechen, anderen wenigen. Dann auch so gesagt haben, ja, wenn man hart arbeitet, schafft man es. Wir haben es ja auch geschafft, dann schaffen es alle auch. Es war so die primäre Meinung. Ja, nee, das stimmt nicht. Da irgendwie muss es da mehr geben. Hab damals, bei Axel Springer war das Axel Springer Woman gegründet und habe gesagt, wir müssen uns stärker vernetzen, so wie das die Herren machen. Und Frauen, talentierte junge Frauen brauchen auch SponsorInnen, Seniore, und die möchte ich irgendwie zusammenbringen bei Axel Springer Women. Bin dann ja bei Axel Springer raus, bin dann selber in den Maschinenraum, wie ich das gerne nenne, weg von der Investorin hin zu der Operator, habe dann bei einem digitalen Gesundheitsunternehmen als COO gearbeitet und habe während der Zeit, beziehungsweise das war so zum Ende von Axel Springer, als ich das mit Two Hearts mit Axel Springer Women gemacht habe, mir gedacht, ja, es gibt aber noch etwas mehr, was mich zu dem macht, wer oder was ich bin, und das ist mein türkischer oder mein Migrationshintergrund, die Tatsache, woher meine Eltern kommen, wie ich sozialisiert wurde, wie ich aufgewachsen bin. Und eigentlich wäre es doch ganz toll, auch ein Netzwerk rund um dieses Thema außerhalb der Firma zu schaffen. Und das war so der Start von Two Hearts.
Super spannend. Und ja, du
bist in der deutschen Tech-Szene eine einflussreiche Stimme, setzt dich für Diversität ein. Und was war der Moment dann, als du realisiert hast, ich möchte mich für Vielfalt einsetzen? Also du hast es gerade genannt, als du in deiner vorherigen Station war, da ist dir aufgefallen, es braucht noch mehr, um als Frau erfolgreich zu sein. Und was war der Moment, dass du gesagt hast, ich und andere Menschen mit Migrationshintergrund sollten auch erfolgreich sein?
Tatsächlich ist das etwas, was ich immer schon eigentlich anders als dieses Gender-Thema, Geschlechter-Thema, das Thema Migrationshintergrund immer schon gefördert habe. Aber das kommt automatisch, wenn man in einem Multikulti, nenne ich das jetzt mal, Umfeld aufwächst und dann so sehr gut in der Schule ist oder aufs Gymnasium geht, dann ist man so in der Nachbarschaft, in der Migrant Community, sage ich mal, eine der wenigen. Was dann immer passiert, das wissen viele gar nicht, aber Eltern, Migranteneltern, natürlich ist das jetzt nicht verallgemeinbar, aber sind eigentlich sehr ehrgeizig. Mhm. Also was der Klassiker ist, was wir Gastarbeiterkinder immer gehört haben beispielsweise, aber ich glaube auch viele andere, ist dieses, wie von den Eltern oder Großeltern, wir haben es nie geschafft und du sollst es jetzt besser haben. Du wirst uns stolz machen, zeig es uns. Und dann aber auch diese Erwartungshaltung. Und dann auch bitte nur Arzt, Anwalt und I don't know werden. Das ist auch so ein Klischee, aber es ist tatsächlich sehr viel. Mein Mitgründer von Twilight kommt aus Südkorea. Also die Mama ist, oder die Eltern, die Mama war Krankenschwester, ist nach Deutschland gemeinsam mit dem Papa. Mhm. Und sagt auch immer, meine Mama war da total hinterher. Mhm. Und das ist etwas, was uns Migranten, Kinder oder Migranten allgemein ausmacht. Und ich war in meiner Nachbarschaft, wie gesagt, die Einzige, die aufs Gymnasium gegangen ist, sehr gut war. Und dann kamen schon so die ganzen Mütter oder Freundinnen von meiner Mutter und meinten so, oh, du musst Nachhilfe geben, dem helfen und die ihr helfen. Und ich habe dann am Ende wirklich gefühlt der ganzen Nachbarschaft Nachhilfestunden gegeben, schon als ich 12 oder 13 war. Und das wahrscheinlich für 5, 6 Jahre. Habe dann auch mal ein bisschen Geld bekommen, was ich eigentlich ganz cool fand, um ein bisschen nebenbei Geld zu verdienen. Mhm. Und ich hatte einen sehr prägsamen Fall, oder was heißt prägsamen Fall, etwas, was mich sehr berührt hat. Und zwar gab es einen, der war so 3, 4 Jahre jünger als ich, aus dem Bekanntenkreis, Tunsch. Mhm. Auch liebe Grüße, ich muss ihm das vielleicht dann auch weiterleiten, der damals auf der Hauptschule war, aber inhaltlich und wirklich sehr, sehr smart und intelligent. Und er hatte nur Einsen. Und wollte dann Abitur machen. Es war so rund um die Zeit, wo ich da mit ihm geredet habe und gesagt habe, du hast so ein gutes Abitur, Noten, du kannst locker jetzt aufs Gymnasium. Und dann meinte er, nee, aber das ist doch übertrieben. So, ich so, doch. Und die Mama war auch so, nee, also das schafft man nicht. Und letztendlich ist er dann quasi aufs Gymnasium und war total erfolgreich und ist heute Anwalt.
Wahnsinn.
Kandidiert, glaube ich, sogar auch für die Politik irgendwie SPD oder so, da hat kandidiert und das macht mich total stolz. Es gab da einen Punkt in meinem Leben, ich habe das immer wieder gemacht, auch dann in der Schule und dann im Studium und auch im beruflichen Leben. Ich hatte immer mindestens 1 bis 4, 5 zu Hochzeiten Mentees, immer. Mhm. Und irgendwie waren die immer mit Migrationshintergrund. Das hat sich so natürlich ergeben und viel auch Frauen. Und dann bin ich aber an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wie kann ich das Ganze skalierbarer machen? Weil ich kann nur eine gewisse Handvoll von Menschen mentoren. Mhm. Selber, und dann hatte ich irgendwann selber Kinder, also ich habe jetzt 2 Söhne, hatte meinen ersten Sohn und dann wurde die Zeit immer geringer für solche Themen. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es, eine Organisation zu schaffen, wo viel mehr Gülchas und krasse, coole, erfolgreiche Unternehmerinnen, Gründerinnen, Geschäftsführerinnen, Managerinnen mit Migrationsgeschichte sind, die auch zurückgeben wollen und dass wir das dann nicht auf 5, 10, sondern auf Hunderte, Tausende von Menschen skalieren können. Und so ist auch die Idee von Twilight entstanden.
Ja, finde ich wirklich toll. Das zeigt auch, wie powerful es ist, wenn man Menschen hat, die an einen glauben, ne? Wie dein Mentee von der Hauptschule, der dann diesen unglaublichen Werdegang hat, der sich das selber nicht zugetraut hat und dann aufgrund deiner Ermutigung diesen Weg eingeschlagen hat und total erfolgreich war. Ja.
Absolut. Und das ist total wichtig. Ich sage auch immer, Vorbilder sind auch sehr, sehr wichtig. Ich sage auch immer, you can't be what you can't see.
Ja.
In deinem Umfeld, und das war tatsächlich oftmals auch in unseren Umfeldern so, keine großen, relevanten Vorbilder hast, dann wie sollst du auch über deine Perspektiven hinaus denken? Wie sollst du dir denken, ich kann jetzt von der Hauptschule aufs Gesamtschule oder auf das Gymnasium und ein Abitur machen? Das ist ja unheard of. Das gab es jetzt nicht jeden Tag. Selbst Lehrer, also weil es einfach sehr selten ist. Da ist auch nobody to blame. Es ist einfach selten. Und deswegen braucht es diese Vorbilder, die zeigen, dass es auch geht.
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Du hast mit Two Hearts jetzt diese Plattform geschaffen, wo Menschen Unterstützung erfahren.
Ja.
Im Tech-Bereich mit Migrationshintergrund. Was sind die häufigsten Missverständnisse, die du siehst rund um Diversität, in Führung gehen, Tech-Innovationen zu treiben? Was siehst du, was kommt dir da so entgegen? Gibt es Missverständnisse in Bezug auf die Plattform, deine Arbeit oder die Menschen, die mit dir arbeiten, die Gründer sind? Gibt es da Missverständnisse rund um Diversität und Tech-Innovationen? Ne? Weil das, also Startups oder diese, für mich zumindest in meiner Vorstellung und was ich so sehe, lese und weiß und mitkriege, es sind ja sehr viele privilegierte, reiche, weiße Menschen.
Ach, so meinst du. So meinst
ja.
Also ich glaube, was es schon gibt, ist so das klassische Bild eines Unternehmers, eines Gründers. Und es gibt ja immer die berühmte Albright-Studie. Und ich glaube, es kamen jetzt wieder neue Zahlen. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt Albright war. Das hat jetzt Zeit Online, genau, Quelle Albright veröffentlicht, dass es nach wie vor mehr Christians und Stefans in den DAX-Vorständen gibt als Frauen.
Genau.
Und es gab vor ein paar Jahren dann eine Studie, die gesagt hat, in den Startups, ich glaube, damals waren es nur die Stefans oder so, sind die Stefans der DAX, des DAX, die Christians der erfolgreichen gelisteten Tech-Konzerne. Das heißt, man würde erwarten, dass in der Tech-Szene, die ja vermeintlich so jung und dynamisch ist, dass sich das verändert, dass es weiblicher wird, dass es diverser, auch kulturell vielfältiger wird. Und vor ein paar Jahren hat die Studie gezeigt, stimmt nicht.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich immer noch, glaube ich, das große Missverständnis, dass die Tech-Szene so divers und so bunt ist. Ist sie leider nicht.
Ja.
Zumindest nicht, wenn man sich anschaut, wo fließt das Geld hin. Mein Lieblingsbeispiel, da geht es nicht um kulturelle Vielfalt, sondern um Gender. Das in Deutschland am besten bewertetste Femtech-Unternehmen, Unicorn, mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde, ist Flo. Das ist eine Periodentracking-App. Und die wurde von zwei Männern gegründet. Und das finde ich persönlich einfach nur krass.
Ja, ist krass.
Weil wenn du jetzt, und da gibt es so zwei Lager, die einen, die sagen, ja gut, die haben es halt besser gemacht als die anderen Player, die es so gibt. Und es gibt einige, die auch von Frauen gegründet haben.
Ja.
Und der Bessere soll halt verdienen, drankommen und erfolgreich sein. Genauso wie, ja gut, wenn die Männer halt so gut sind auf den Vorständen, wir können ja jetzt nicht eine unqualifizierte Frau reinlassen. Dann gibt es aber auch das andere Lager, das dann sagt, ja, vielleicht sind auch die, die das investieren, genau die, die das schon vorher gedacht haben. Und wenn man jetzt das bestbewertetste Startup im Frauenbereich ist, von Männern gegründet, liegt das nicht daran, dass man das am besten gemacht hat, sondern das Geld halt am ehesten zu Männern geflossen ist, die das gegründet haben, weil die investieren, auch Männer sind. Und vielleicht gibt es in 99% oder größer 90% der DAX-Vorstände nur Männer, nicht, weil sie besser sind, sondern weil halt die sie dahin befördert haben und ihre Peers halt auch männlich sind. Long story short, ich glaube, da gibt es einfach sehr viel zu tun und da geht es viel um Zugänge, Privilegien und um alte Strukturen. Und dafür sind wir bei Two Hearts da, um diesen Menschen mit Migrationsgeschichte jetzt in unserem Fall die Visibilität zu geben, die Chancen zu geben, überhaupt erfolgreich zu sein. Und bei Gründungen ist es vor allen Dingen die Startfinanzierung, weil viele Menschen mit Migrationsgeschichte, sei es erste, zweite oder dritte Generation, überdurchschnittlich häufig auch aus sozial benachteiligten Schichten kommen oder aber selber als Migrant, also First Generation, in ein neues Land kommen, sich komplett eine neue Existenz aufbauen können und gar nicht noch zusätzlich die finanziellen Kapazitäten haben, um noch in das eigene Unternehmen reinzustecken, geschweige denn Ersparnisse. Und das führt dazu, und auch kein wohlhabenden Family und Friends, dass diese Erstfinanzierung, die für den Anschub, die sogenannte Anschubfinanzierung für Startups, dann nicht von Family und Friends kommt, wo man mal kurz den Hörer in die Hand nimmt, sondern wo man dann so eine Struktur schaffen muss. Und deswegen haben wir mit Two Hearts, unsere MentorInnen, aber genauso auch unser Two Hearts Angel Collective aus über 80 Angel-Investoren, die ihr eigenes Geld in junge Gründer investieren, um genau das abzubilden.
Und diese Angel-Investoren, sind das auch Menschen mit Migrationshintergrund oder aus anderen Ländern?
Ja.
Oder sind das, ich sag mal, einfach privilegierte Menschen, die ihr überzeugen konntet oder die selber überzeugt sind, hier sind super Talente,
ja,
auch die möchte ich nicht verpassen.
Ja, ich glaube, was uns ganz wichtig ist, ist bei Two Hearts, unser Fokus ist gar nicht so spitz, aber der ist da. Also wir möchten da auch nicht in Anführungsstrichen verwässern. Wir sagen ganz bewusst, es gibt genug Talentprogramme, die Frauen unterstützen, also nur Frauen, die, keine Ahnung, einfach sozial benachteiligte Menschen allgemein unterstützen. Unser Fokus ist wirklich auf Menschen mit jungen Talenten oder allgemein Menschen mit Migrationsgeschichte, die in irgendeiner Form einen Bezug zu Tech haben. Also das ist uns ganz wichtig bei den Talenten oder Menschen, denen wir helfen. Die allerdings, die helfen, und das ist uns sehr, sehr wichtig, sollen ganz bewusst auch nicht nur kulturell vielfältig sein, weil wir sagen, man braucht Allies. Es geht nicht darum, dass man unter sich bleibt, sich gegenseitig hilft. Natürlich haben wir sehr viele MentorInnen und sehr viele Angel-Investoren, die auch Migrationsgeschichte haben, weil es natürlich oder ähnliche Herausforderungen haben, weil das natürlich extrem hilft, sich besser hineinzuversetzen und da auch zu unterstützen. Man hat einfach einen persönlicheren Zugang. Doch es gibt so viele andere, die sehr überzeugt davon sind, obwohl sie keine Migrationsgeschichte haben und auch helfen wollen. Wir haben beispielsweise von Anfang an Christian Miele und Gesa Michalka oder Zoe Fabian dabei gehabt, jetzt Investoren aus der Tech-Szene. Die hatten auch immer schon oder haben jetzt auch in unserem Advisory Board Menschen, die gar nicht Migrationsgeschichte haben, aber die sehr gerne unterstützen wollen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da offen ist, auch für alle, die helfen wollen, und dass man da sozusagen Allies findet.
Ja, wie groß ist die Community an Gründerinnen und Gründern bei Menschen, jungen Menschen mit Migrationshintergrund oder vielleicht auch Menschen im mittleren Alter? Weil ich meine, Menschen können ja zu jeder Zeit gründen. Ne?
Total. Wir haben auch keine Altersbeschränkung bei Two Hearts, gar nicht. Ganz bewusst nicht. Der Großteil ist tatsächlich unter 30. Das ist, weil das so ein natürliches Alter ist, wo du natürlich auch nach Mentoren, Netzwerken, Zugängen, Jobchancen und so weiter schaust. Wir haben aber auch viele, auch ältere Mitglieder. Und wir haben insgesamt über 3000 Mitglieder aus 150 Nationen verstreut auf ganz Europa. Und der Großteil der Mitglieder ist noch aus Deutschland, haben aber auch sehr viele in Frankreich und auch in England und anderen Teilen Europas, sogar aus New York. Und genau, und wenn wir uns dann innerhalb dieser Mitglieder anschauen, wer davon Gründer sind, ich habe nicht die exakten Zahlen, aber ich würde sagen, mindestens jeder Vierte oder Fünfte. Das heißt, es ist auch schon eine sehr gründungsnahe Community.
Spannend. Was ist für dich, du selber bist ja auch Investorin und Angel-Investor, was ist für dich das wichtigste Kriterium, wenn du entscheidest, hier, das ist ein tolles Startup, da möchte ich drin rein investieren?
Also natürlich ist es nicht nur die Biografie eines Gründers. Also ich würde jetzt nicht in einen investieren oder in jemanden, weil es eine Frau ist oder weil es jemand mit Migrationsgeschichte ist. Nein. Aber es ist halt unter meinen Top 3 oder sagen wir eher Top 5 Entscheidungskriterien. Und eher positiv. Das heißt, wenn ich sehe, dass eine Frau gründet oder wenn ich sehe vor allen Dingen, weil es so wenige gibt, vor allen Dingen, wenn sie Kinder haben und ich weiß, was es bedeutet, oder wenn es jemanden gibt, der Migrationsgeschichte hat, vielleicht sogar selber als Flüchtling oder gerade erst nach Deutschland gekommen ist, die Sprache noch lernen muss und so viele Hürden hatte und auch als junges Kind schon mit diesen verschiedenen Perspektiven aufwachsen musste, weiß ich, dass das eigentlich eine große Resilienz, einen großen Ehrgeiz und großen, in Englisch nennen wir es Hunger, also so ein bisschen diesen Hunger, dieses hungrig sein, erfolgreich sein wollen, keinen Plan B haben hat.
Ja.
Das ist für mich ein großes Qualitätsindiz. Natürlich spielen auch andere Sachen da rein, wie groß ist der Markt? Wie gut ist das Produkt? Gibt es ein Product Market Fit? Also passt das Produkt zu den Bedürfnissen des Marktes? Wenn es ein Unternehmen ist, wie jetzt in meinem Fall mit DN Capital, der Venture Capital Firma, bei der ich Partnerin bin, wo wir eher ab Series A investieren, manchmal Seed, müssen wir eine erste Traction sehen. Also wie sind die ersten Umsatzzahlen? Wächst das Unternehmen? Aber alles in allem würde ich sagen, ist für mich unter den Top 5 auch die berufliche, aber auch die persönliche Biografie der Gründer, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe. Aber das meistens siehst du das und viele, gerade mit Migrationsgeschichte, aber Frauen erzählen auch ganz bewusst, hey, ich habe es gemacht, obwohl A, B, C.
Ja. Wie definierst du für dich Erfolg bei Two Hearts? Woran erkennst du, dass eure Mission fruchtet, sich erfüllt? Wenn es ein Matching gibt, also ne, ja, zwischen Gründern und Investoren, oder gibt es da noch andere Kriterien?
Ich würde eher sagen Qualität als Quantität. Also für uns geht es jetzt nicht darum, ganz im Gegenteil, jetzt irgendwie 10.000 Mitglieder zu haben, weil wir auch versuchen, ganz bewusst langsam zu wachsen, weil natürlich eine Community auch nicht zu groß sein darf. Sondern es geht viel, viel mehr darum, was sind die Success Stories? Also gerade, wir haben jetzt bald wieder unser Mentoring Dinner, wo einmal im Jahr nach dem Durchlaufen sozusagen des Mentoring Programms die Mentees und Mentoren zusammenkommen in Person. Und wir dann die Erfolgsgeschichten, die Success Stories hören. Und das ist das, woran wir Erfolg sehen. Also wir werten oder bewerten unseren Erfolg anhand des Impacts, den wir bei unseren Community-Mitgliedern haben und dem Feedback, was wir bekommen, und nicht an, wie viele Mitglieder haben wir, wie viele Investments haben wir jetzt gemacht, wie viele Follow-on-Runden konnten wir mit unterstützen durch das Mentoring. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, sind unsere, was sagen sie unsere Mitglieder zu unserer Community? Fühlen sie sich da wohl? Wird ihnen da geholfen? Hat das Mentoring-Programm ihnen was gebracht? Wenn ja, was hat es gebracht? Was kann man besser machen? Das ist uns aktuell sehr wichtig. Das ist natürlich, weil wir eine gemeinnützige Organisation sind. Das ist, weil wir vier, Minzung, Iskandar, Okta und ich, die Gründer sind und auch von niemandem in Anführungsstrichen abhängig sind oder irgendwem Reporting verpflichtet sind, und das einfach aus vom Herzen machen, weil wir die Person sein wollen, die wir als junge Menschen gebraucht hätten. Deswegen geht es um Qualität und nicht um das Transaktional-Quantität-Thema.
Ja, toll. Und jetzt seid ihr sehr spezialisiert auf Tech. Wieso ist das Tech bei euch? Ich meine, es gibt auch Retail, es gibt Dienstleistungen, ne? Also es gibt eine Menge anderer Dinge. Warum ist Tech so entscheidend?
Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Der erste sehr praktische Grund ist, dass ich und meine Mitgründer alle im weitesten Sinne einen Tech-Bezug haben. Ich würde sagen im weitesten Sinne, aber das ist auch das, was Two Hearts auszeichnet. Und das zweite ist aber auch, weil wir sagen, dass Technologie eigentlich industrieagnostisch ist. Weil du hast digitale Prozesse, Technologie in der Automobilbranche. Du hast das in Dienstleistungsberufen. Du hast es in der Chemie. Also du hast es eigentlich in allen Bereichen. Und Technologie ist für uns eine Art Enabler. Ja. Und auch wie eine Art neue Sprache und eine universelle Sprache, die auch sehr, sehr schnell zu Erfolg führen kann. Wenn du sehr gut bist in Technologie, kannst du auch in sehr festen, etablierten Strukturen, wie zum Beispiel in der Automobilbranche, Karriere machen oder auch sehr schnell erfolgreich sein, weil du ein Skillset mitbringst, was es so nicht gibt. Und deswegen sagen wir, ist Technologie eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben, die uns befähigt, mit unserem Skillset Erfolg zu haben, unabhängig von unserer Hautfarbe, von unserem Aussehen und so weiter. Und es sind natürlich Gründer, die in dem Bereich gründen. Wir haben aber auch viele Menschen, die in Konzernen in dem Bereich arbeiten. Wir haben viele, die Kommunikation für digitale Unternehmen machen. Das heißt, wir haben Berater. Das heißt, es geht uns gar nicht, oder auch Investoren. Es geht uns jetzt gar nicht darum, dass wir nur Engineers haben. Die haben wir auch. Softwareentwickler, aber nicht nur.
Würdest du dann sagen, dass der Tech-Sektor oder technologische Lösungen strukturelle Ungerechtigkeiten bekämpfen? Dass da irgendwas so in der DNA von Technologie ist?
Ja und nein. Ich glaube, grundsätzlich gibt es alle Möglichkeiten, weil es so ein neuer, nascent Bereich ist, dass man von Anfang an das inklusiv und fair aufbauen kann. Aber am Beispiel der Namen der Gründer, Geschäftsführer von gelisteten Tech-Unternehmen sehen wir, oder Unicorns auch sogar, glaube ich, die Studie, sehen wir auch, dass trotzdem immer noch die Christians dominieren und nicht die Hassans, Fatmas, Lisas, Nadias, sage ich mal. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt ja auch sehr viele Studien dazu, und die Mina Seitz hat ja auch ein Buch dazu geschrieben, dass künstliche Intelligenz oftmals auch, weil es natürlich den Menschen nachahmt und von Menschen für Menschen gebaut wird und zumindest die Initialprogrammierung macht, auch Biases hat, auch Vorurteile hat, dieselben, die wir Menschen haben. Es gab ja vor vielen, vielen Jahren mal dieses Experiment oder dieses Ergebnis bei Amazon, dass die die Interviews an eine KI outgesourced haben und dann herausgefunden haben, dass nur gewisse sehr gleiche Menschen, meistens männlich, den Prozess geschafft haben und sich gefragt haben, und dann kam raus, dass wie sie die KI gefüttert haben, vorbereitet haben und auch die Daten, die sie da eingespeist haben von den ganzen Jahren, so eine inhärente Vorteilsbasis schon hatte und die KI das einfach fortgesetzt hat. Und deswegen muss man da ganz bewusst auch einschreiten und sagen, Technologie kann, muss aber nicht. Und es liegt an uns, jetzt, wo es noch möglich ist, weil das so eine neue Nascent-Industrie ist, da auch Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte zu befähigen, große Unternehmen zu bauen, sie zu befähigen, auch KIs zu bauen, die auch diverser denken und anders als viele Menschen mit Vorurteilen.
Ja, wie finden die Gründer und auch die Investoren zu euch? Ich meine, ihr seid jetzt natürlich schon bekannt durch diverse Auszeichnungen und Publikationen in den Medien.
Ja.
Wie, ich meine, irgendwann muss man ja anfangen, ne? Also, wie habt ihr den Stein ins Rollen gebracht oder erhaltet den Stein am Rollen, ne?
Ja, also grundsätzlich die Mitglieder, wir haben noch nie Geld für Werbung oder Marketing ausgegeben, noch nie. Ich glaube, wir haben einfach das Herz der Menschen getroffen und wir haben einfach wirklich den Puls der Zeit getroffen, weil das so ein, es war einfach so eine große Nische. Und jetzt gibt es mittlerweile einige Netzwerke und Accelerator-Programme für Migranten, aber wir haben das vor 4 Jahren gegründet. Da gab es sowas nicht. Die Leute haben gesagt, hä? Da gab es ganz viele Sachen für Frauen. Es gab auch LGBTQ, es gab Vätergruppen, Müttergruppen. Aber dieses Netzwerk für Migranten in der Form gab es gar nicht. Und ich glaube, da haben wir einfach die Nabel der Zeit getroffen und auch vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Und auch die Tatsache, dass es Two Hearts heißt. Ne, ich erzähle das immer gerne. Wir hatten am Anfang so 30 Menschen, die mit uns das Co. gestartet haben. Und da meinte einer, ja, wenn ich das jetzt Two Hearts in meiner WhatsApp-Gruppe habe, dann denkt meine Frau, ich betrüge sie. Weil das halt so, ich habe auch erst, das hatte mein Co-Founder als Idee, weil er gesagt hat, wie nennst du Two Hearts? Und ich gesagt, also wirklich, das ist ja so unprofessionell. Habe ich damals gesagt, Two Hearts, auch noch Hearts? Also es fehlt ja nur noch, dass wir so Herzchen überall hin machen. Jeder weiß, dass ich jetzt viele Sachen mit 2 Herzen kommentiere und das und viele anderen auch. Und das ist so unsere Sprache oder unser Code für Two Hearts-Mitglieder. Aber damals war es so. Und Iskender hatte die Idee, weil Herbert Grönemeyer ein Lied hat, das heißt Doppelherz. Und da singt er auf Deutsch und auf Türkisch über diese Hin- und Hergerissenheit zwischen 2 Herzen, dass man zu Hause ist, auf dem Asphalt, in den Straßen Deutschlands, aber auch am Strand unter Palmen. Und dass man nicht in die roten Linien der Karte, der Karten reinpasst, weil man halt zu Hause hat, die über diese roten Linien hinausgehen. Und dass der Name emotionalisiert. Und darum geht es auch bei unserer Community, dass viele auch, wir haben eine Introduction Section in Slack, viele dann auch erstmal sagen, was sind ihre mehreren Herzen? Was ist ihr Lieblingsessen? Wie sind sie nach Deutschland gekommen? Was beschäftigt sie gerade? Und dann fangen sie an zu reden. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht und das.
Toll, ja. Du sprichst jetzt vom Herzen und sich mit Herzen einsetzen, mit Herzen dabei sein. Wie wählst du deine Projekte oder Rollen auch aus oder deine Station? Was du so als nächstes machst oder annimmst, spielt da auch das Herz eine Rolle.
Ich bin ja schon ein starker Kopfmensch auch. Ich glaube vieles. Ich glaube auch Two Hearts hat mir geholfen, das professionell meinen Kopf auch mit meinem Herzen auf professioneller Ebene zu verbinden. Deswegen war das für mich auch so eine Art Identitätsprozess. Und ich erzähle ja auch mittlerweile sehr viel und sehr stolz auch über meine persönliche Geschichte und wie wir auch zu Two Hearts gekommen sind. Und ich würde sagen, bei mir war es früher eine reine Kopfentscheidung und ich habe mich manchmal auch so ein bisschen wie im Hamsterrad gefühlt. Ja, jetzt diesen Schritt, jetzt diesen Schritt. Und mittlerweile geht es auch sehr stark über, womit kann ich mich identifizieren? Was passt zu mir als Mensch, zu meinen Werten? Wo kann ich auch wirklich einen Impact haben? Und was ist eigentlich, also ich mache nichts, um Geld zu verdienen. Ich mache nichts, um Fame zu haben. Ich mache nichts, weil es andere machen. Ich mache eigentlich nur Sachen, wo ich weiß, dass ich mit meinen Messages, mit meinen Themen einen Impact haben kann und wo ich auch weiß, dass es mit meinen Werten passt und das ist der allerletzte Punkt, dass es auch einen Mehrwert für Two Hearts hat, weil Two Hearts ist immer im Hintergrund. Auch als ich mich entschieden habe, ich habe die letzten 1,5 Jahre, bevor ich bei dir in Capital angefangen habe, im März Two Hearts Vollzeit gemacht. Und mir war ganz wichtig, dass wenn ich wieder in eine parallele Vollzeitrolle gehe, dass A, Tuhat selbstständig ist, dass wir ein Team haben und Freiwillige und das ist es. Und aber auch B, dass was immer ich mache, zumindest mal nicht im Konflikt zu Tuhat steht und im besten Fall komplementär. Und das ist mit DN total geschafft. Weil DN ist eine Investitionsfirma, wir investieren Seed to Series A. Unser Angel Collective von Tuhat macht genau die Phase davor. Die beiden Gründer haben Migrationsgeschichte und haben auch historisch immer schon auch in Migrant Founder investiert. Wir waren zum Beispiel mit DN Capital der einzige deutsche VC, der in Hakan Koç, der genauso Deutsch-Türke wie ich ist, von den Gründer von Auto1 investiert hat. Und ein paar Jahre, 10, 15 Jahre später war das der erfolgreichste Tech-IPO in Deutschland. Und ich glaube, das ist mir alles sehr, sehr wichtig. Und das hat sich über die Zeit verändert. Und ich glaube, das kommt mit einem gewissen Reifungsprozess, wenn man auch zu Hause Kinder hat und auch im Privatleben auch Opportunitätskosten, wird man einfach wählerischer und macht einfach nur noch Sachen, die man auch wirklich möchte und sie zu einem passen.
Ja, da hast du gerade schon DN Capital ins Spiel gebracht. Und das anscheinend sehr komplett, so hört sich das für mich sehr komplementär ist.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das eine große Umstellung war von Vollzeit Two Hearts zu Vollzeit DN Capital, und Two Hearts läuft weiter.
Ja, absolut. Und es war am Anfang auch so der Deal mit meinen Gründern, die übrigens genau das wollten. Also sie wollten ganz bewusst, dass ich starte und das auch für mich immer ein wichtiger Teil bleibt. Wir haben das auch als Teil der Präsentation von DN Capital, dass das auch etwas ist, was uns besonders wichtig ist. Wir sind bei DN, was kulturelle Vielfalt angeht, extrem gut aufgesetzt. Wir haben über 20 Investment Professionals und 12 Nationalitäten. Also jeder hat eigentlich mindestens 2 Herzen. Geschlecht müssen wir besser werden. Ich habe zumindest im deutschen Büro 50% Frauenquote übergreifend. Ist da noch viel Room for Improvement, aber zumindest auf der kulturellen Seite sind wir sehr stark. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Wer oder was inspiriert dich am meisten? Ich meine, du bist eine Mentorin für viele Menschen. Viele Menschen schauen zu dir auf, mit Menschen mit Migrationshintergrund, junge Gründer. Wer inspiriert dich?
So spontan gesprochen und auf unterschiedlichen Ebenen. Und das heißt nicht, dass ich mit allem, was die Personen machen, immer 100% übereinstimme, aber absolute 2 Vorbilder, die ich wirklich persönlich ganz toll finde, sind für mich einmal Melinda French Gates. Also wenn ich in einigen Jahren, und da will ich jetzt keine Zahl dahinter setzen, mich nur um Two Hearts und meine philanthropischen Tätigkeiten kümmern könnte, fände ich das ganz toll, weil dieses Bedürfnis, dass einfach Menschen gleiche Zugangschancen zu geben, einen Impact in dieser Welt zu haben, das ist so tief in mir verankert und dieser Wille wird immer stärker. Und oder auch mit meinen Investitionstätigkeiten noch stärker zu verbinden. Und sie macht das sehr, sehr stark, gemeinsam mit Bill Gates. Ich habe auch die Ehre, seit diesem Jahr Teil der Goalkeeper-Community, der Bill Gates Stiftung und Melinda Gates Stiftung zu sein, wo Leader aus der ganzen Welt ausgewählt haben, die an den Nachhaltigkeitszielen der UN arbeiten. Und das zweite Vorbild, das ich habe, oder Person, die ich sehr bewundere, ist für mich Kamala Harris. Das ist jetzt auch ein sehr großer Name. Und auch wenn ich jetzt nicht immer, ich meine, das ist auch ein ganz anderes Land, immer mit der Politik der USA einverstanden bin. Aber es geht mir wirklich nur darum, sie als Person, als die erste farbige Frau, deren Mutter im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen, in die USA gekommen ist, in so eine Position gekommen zu sein und dann in der Politik.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Ist absolut,
und das bewundere ich einfach. Und dabei, und jeder von uns hat wahrscheinlich die Debatte mit Trump gesehen, das mit so einer Nichtverbissenheit und so einer Lockerheit zu machen. Weil das ist ja auch etwas, was ich oft als Feedback kriege. Richard, du lachst so viel und du bist immer so entspannt und umarmst alle gefühlt. Also ich bin ja schon gefühlt, kriege ich oft als Feedback, ist jetzt komisch über mich selber, aber eher ein herzlicher Mensch. Und jetzt nicht die so immer so ganz strikt und ganz strukturiert. Und ich spreche auch viel vom Herzen und viel einfach auch menschlich. Und das hat sie beibehalten, auch wie sie da dann einfach, wo der Trump dann so absurde Sachen gesagt hat, einfach so ein bisschen geschmunzelt hat, so total menschlich, fand ich total sympathisch und einfach mein größter Respekt. Und die dritte Person, die ich persönlich sehr schätze, Sie sagt immer, sie ist keine Mentorin and I get it. Aber ich finde sie trotzdem, ist sie weiter als ich und ich schätze sie sehr, ist die Anahita Thoms. Und wir haben auch gemeinsame Projekte und ich weiß das auch. Trotzdem finde ich, dass sie als Mensch, als Mutter, als Geschäftsfrau, als jemand, der auch, und das gibt es in Deutschland nicht viel, nicht nur beruflich erfolgreich ist, in der Großkanzlei Partnerin, sondern auch daneben sich für Gemeinnützigkeit, für Themen, die am Herzen liegen, engagiert. Das zeichnet sie sehr aus und deswegen schätze ich sie sehr.
Toll. Wenn du einen Tag lang die Welt verändern könntest, welche eine Sache würdest du machen?
Eine sehr schöne Frage. Boah, aber mit Fokus auf Deutschland, oder?
Ja, meinetwegen.
Es ist zu global galaktisch. Und also ich bin ein großer Fan von Christina Lunz. Und ich würde.
Du warst hier schon im Podcast, ja.
Ich würde erstmal, das ist jetzt die Aussage, ich mache eine Weltantwort und dann eine Deutschlandantwort. Weltweit würde ich erstmal an die wichtigsten Entscheidungspositionen dieser Welt, amerikanischer Präsident, Präsidentin, Vorsitzende der United Nations, Kanada-Präsident, unsere Bundeskanzlerposition würde ich mit Frauen besetzen, weil ich nachhaltig überzeugt davon bin, dass Frauen andere Politik machen und anders in Krisensituationen, wie wir sie auf der ganzen Welt gerade sehen, auch agieren würden. Mhm. Und das wäre so, was ich machen würde, nicht überall, aber ich sage ja auch immer, es geht nicht um 100% das eine oder 100% um das andere, es geht um eine Balance. Und wenn wir da eine Parität schon hätten, wie auch unsere Gesellschaften dieser Welt sind, dann hätten wir schon sehr viel erreicht und dann würde es auch viel mehr Frieden auf dieser Welt geben, meine persönliche Überzeugung.
Ja, und teile ich auf jeden Fall.
Und in Deutschland würde ich, wenn ich so einen Zauberstab hätte, allen jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, die Sprache nicht beherrschen, die diskriminiert werden, Hilfe an die Seite geben, indem ich ihnen MentorInnen an die Seite gebe, wie ich sie hatte und wie ich es auch für viele, wie zum Beispiel Tunsch, den ich am Anfang der Geschichte erwähnt habe, am Anfang des Podcasts, an die Seite stellen würde. Denn ich glaube ganz fest, dass es keine dummen oder also einfach unfähigen Kinder gibt oder hyperaktive oder was auch immer. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nur Kinder gibt, die nicht genug Aufmerksamkeit kriegen, die nicht die richtigen Vorbilder haben oder einfach nicht im richtigen Umfeld sind. Und das würde ich tun in Deutschland.
Ja, wunderbar. Was noch so eine Inspirationsfrage, was inspiriert dich, jeden Tag weiterzumachen, selbst wenn du auf Widerstand stößt? Weil ich kann mir vor, oder wie gibt es überhaupt Widerstand, der dir entgegenschlägt?
Ja, das ist ganz interessant. Ich frage mich auch, warum, aber es gibt eigentlich kaum.
Sehr schön.
Keiner
sehr
kann
schön.
Sich widersetzen, ja. Weil.
Super Woman.
Ist eine Film mit Schirm, Charme oder mit, I don't know. Also es gibt, ich würde sagen, keinen großen Widerstand. Ich bekomme eigentlich zumindest nicht so, dass ich es sehe, dass das jemand mir offensichtlich sagt. Weil ich glaube, ich eigentlich Dinge sage, die eigentlich jeder unterstützen würde. Alle Kinder sollen gleichen Zugang zu Erziehung und zu Bildung haben. Mhm. Menschen, die im Arbeitsleben sind oder im Studium sind, sollten dieselben Chancen haben dürfen. Leistung sollte im Vordergrund stehen und nicht die Herkunft, Hautfarbe oder Religion der Menschen. Und wir alle müssen mit einem Mindestmaß an Menschlichkeit und Respekt aufeinander zugehen. Egal, ob die Person jetzt genau aus demselben Dorf kommt wie ich und irgendwie auch deutsch-deutsch ist oder meinetwegen erst seit 3 Jahren hier ist. Und ich glaube, diese Themen sind eigentlich in den Kreisen, in denen ich bin und in der demokratischen Mitte, sage ich mal, unumstritten. Trotzdem und es gibt hin und wieder, aber trotzdem natürlich Situationen, wo du mal Sprüche abbekommst, gerade wenn du in einer eher in der Wirtschaft bist, in der Tech-Szene, die doch trotzdem noch männlich ist und wo viele Sachen auch eher runterspielen und sagen, ja, Gülscher ist auch wichtig, aber jetzt lass uns mal wirklich auf die wichtigen Dinge fokussieren, jetzt lass uns mal Business machen. Ne? Und da gibt mir Ansporn, wenn ich das Feedback meiner Mentees sehe und sehe, wie krass die sich entwickeln. Das gibt mir Motivation, jeden Tag weiterzumachen. Wenn ich sehe, hey, ich hatte ihr damals ein Intro gemacht, ich habe ihr damals diesen Tipp gemacht, gegeben, guck mal, wo sie jetzt ist und jetzt hilft sie zurück. Und das gibt mir so viel Ansporn, weiterzumachen, weil ich weiß, wofür ich das mache. Weil wäre ich egoistisch und es würde mir nur um meine Karriere und mein Leben gehen, dann würde ich mein Ding zu durchziehen und würde jetzt nicht noch, I don't know, Mentoring-Programme machen und irgendwie unangenehme Sachen ansprechen, in Investmentkomitees, auch bei meiner Firma, dann immer wieder auf die Wunde und sagen, können wir gerne machen, den Deal, aber dann müssen wir mindestens, wenn wir den Deal gemacht haben, ganz klar sagen, unsere Erwartung ist, dass ihr mindestens eine Frau im Leadership habt in den nächsten 12. Und das ist das, was mich motiviert.
Ja, toll. Das ist super. Dann komme ich jetzt zu einer letzten Frage. Und das ist so, was ist das, was für so bei dir im Herzen brennt? Was ist so eine Message, die du weitergeben möchtest?
Ich habe, glaube ich, viele davon schon geteilt. Mir ist wirklich wichtig zu sagen, dass Erfolg keine Hautfarbe, keine Religion und auch keine Herkunft hat, sondern universell ist. Und dass jeder, der die gleichen Chancen und Zugänge bekommt, auch erfolgreich sein kann. Und das ist mir extrem wichtig zu sagen. Exzellenz hat keine Grenzen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der Migrationsdebatte aktuell viel stärker in den Vordergrund stellen müssen, als eins der größten Volkswirtschaften dieser Welt, die gerade eins der schlechtesten Entwicklungen vorzeigt. Unsere Wirtschaft schrumpft, glaube ich, nicht, aber wächst einstellig. Ich weiß gar nicht, was die letzte Zahl ist, aber es wurde jetzt gerade auch nochmal nach unten korrigiert von Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister. Das heißt, wir sind eine Nation, die auf Exzellenz oder auf Menschen angewiesen ist, die mit anpacken. Und gleichzeitig diskutieren wir gerade, wie wir Menschen abschieben können und nicht mehr brauchen und auch diese Vorurteile gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte, die natürlich gewisse Parteien außerhalb der demokratischen Mitte auch befeuern. Und für mich passt das nicht zusammen, weil again, Exzellenz hat keine Grenzen. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin die erste in meiner Familie, die studiert hat, die erste in Deutschland geboren wurde und die Deutsch fließend spricht. Ich bin eine Klasse übersprungen, obwohl meine Lehrerin gesagt hat, die soll auf die Sonderschule und schon gar nicht aufs Gymnasium. Ich war Jahrgangsbeste. Ich bin auf eine Privatuni gegangen, wo ich ein Vollstipendium hatte und wo ich durch Zufall darüber erfahren habe. Sonst wäre ich da nie hingekommen, weil der ganze Umkreis, was waren Unternehmerkinder und die, die es sich leisten konnten. Ich bin jetzt in der Industrie. Bei DN bin ich die erste Partnerin, weibliche Partnerin überhaupt. Und überhaupt bei Springer war ich eine der wenigen, die im Vorstand oder an den Vorstand berichtet haben. Im Vorstand war ich nicht, wir wollen nicht übertreiben. Ich glaube, und das trotz meiner Startbedingungen, obwohl ich mit minus 100 angefangen habe, wo andere mit plus 100, plus 200, plus 300 anfangen. Deswegen müssen wir es schaffen, diesen Menschen, die in anderen Herkunft, eine andere Sprache, eine andere Religion haben, gerade jungen Menschen, und davon haben wir mehr als 13 Millionen unter 20, jedes zweite Kind sogar unter 10 Jahren hat Migrationshintergrund, Hilfe an die Hand geben. Und nicht nur, weil es das Richtige ist zu tun, sondern auch, weil es wichtig und absolut kritisch für unsere Volkswirtschaft, für unsere eigene Zukunft ist.
Ja, wunderbar. Und auch, weil man an sie glaubt, weil man an das Potenzial von Menschen glaubt. Ja.
Sollte man meinen, aber im Moment, wenn ich die Nachrichten lese, Social Media, in meinem Umfeld schaue, dann höre ich nur, was nicht funktioniert, wie böse die Ausländer sind, wie böse die Flüchtlinge sind, dass wir sie alle abschieben müssen. Und ja, sicherlich gibt es einige, wo das stimmt. Aber es gibt mindestens genauso viele in erster, zweiter und dritter Generation, die hier wunderbar integriert sind, die als Altenpfleger, Ärzte, Ingenieure, Restaurantbetreiber, Müllmänner, Taxifahrer, Putzfrauen, CEOs arbeiten und auch diese Wirtschaft und unseren Sozialstaat zusammenhalten, die Steuern zahlen, Sozialabgaben zahlen und auch ein Teil dieser Gesellschaft sind. Wir müssen immer überlegen, Worte schaffen Realitäten. Wir können nicht wegen 1, 2, 3, 4, meinetwegen 100 negativen Fällen ganze Menschengruppen unter Generalverdacht stellen. Und auch wenn wir das nicht wollen, Worte schaffen Realitäten. Wenn ich einem Kind fünfmal sage, du bist dumm oder du bist aggressiv, dann glaubt es das irgendwann. Ja. Und dann denkst du, ja, ich bin doch, das sagen doch eh alle über mich. Wenn wir Menschen Migrationsgeschichte sagen, gerade jungen Männern, ihr seid alle, was auch immer, kriminell und auf euch muss man besonders achten und ihr müsst euch besonders gut integrieren, weil ihr seid ja aus diesem einen Land oder habt diese eine Religion. So geht man nicht mit Menschen um.
Nee.
Und so geht man auch
Absolut.
Mit Deutschen um. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber leider weiß ich nicht, warum unsere Politik gerade so stark in diese Richtung geht. Und ich wünsche mir, dass wir wieder ein positives Narrativ rund um positive Integrationsbeispiele nicht nur für unsere Gesellschaft haben, sondern auch für unsere Wirtschaft.
Ja, toll. Gülsa, vielen Dank. Also Gülscha eigentlich, ne? Nicht
Ja, das ist
Gülsa,
keine
Gülscha.
kinderfreundliche Art und Weise, meinen Namen auszusprechen, fairerweise.
Okay, ja.
Deswegen alles gut.
Vielen lieben Dank. Also ganz toll. Ich finde es so inspirierend, was du tust. Und es hat so was Universelles, an Menschen zu glauben. Und Menschen haben Erfindungsdrang oder einen Innovationsgeist, wenn man an sie glaubt und sie nicht demotiviert oder begrenzt oder behindert und ihnen im Wege steht. Und ich finde es toll, wenn das zu unterstützen und die Barrieren abzubauen und ja, und ich sag mal, so den Genius der Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Genau, und im Zweifel ihnen mehr zutraut und erstmal so ein bisschen Vorschussvertrauen gibt und die Potenziale sieht, anstatt das alles, was nicht geht oder was passieren könnte und was negativ ist. Ich glaube, das brauchen wir als Land im Moment so, so stark. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und ich habe das automatisch in mir drin. Ich glaube, das ist einfach in meiner DNA. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das auch kollektiv mehr machen.
Super. Vielen herzlichen Dank. Das ist ein tolles Abschlusswort. Danke, dass du hier bist und
Danke
mit
dir.
uns alles geteilt hast. Alles Gute für dich, Gülşah.
Danke.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.